Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ratio zu unserer 13-teiligen Sendereihe Der Mensch als Weg zu Gott. Heute sprechen wir über das Thema Der Mensch, Freiheit in Gemeinschaft. Mein Name ist Christina Hartmann und ich begrüße wieder Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt. Professor Splett arbeitet in besonderer Weise über den Menschen in all seinen Facetten und über den Menschen in Bezug zu Gott. Professor Splett war 3 Jahre lang Assistent bei dem Theologen Karl Rahner und ist Max-Müller-Schüler. Und ich denke, dass wir jetzt gleich über Freiheit in Gemeinschaft sprechen. Freiheit in Gemeinschaft, führt das nicht eher zu faulen Kompromissen? Wenn ich mich in Gemeinschaft befinde, ich muss mit allen Menschen irgendwie zurechtkommen in dieser Gemeinschaft. Muss ich mich da nicht beschneiden? Ist da meine Freiheit überhaupt möglich, Professor Splett?
Genau, das ist die Frage. Ist Freiheit nicht nur dann sie selbst, wenn sie ungestört durch andere ist? Bei Wilhelm Busch heißt das so, wer einsam ist, der hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut. Man ist dann bei sich und ungestört. Schon alleine, dass ein anderer einen anschaut, macht einen unsicher, befangen, man muss darauf reagieren, man ist nicht mehr einfach bloß mit sich allein. Und so hat es dann auch die Philosophie entwickelt, die neuzeitliche Philosophie, wenn Descartes ausgeht von dem Ich, das selber denkt und seiner bewusst ist. Da taucht zunächst mal kein anderer auf. Aber um gleich einen Gegentext zu sagen, es gibt ein berühmtes Wort von Nietzsche, der sagt, einer allein kann sich nicht beweisen, zwei kann man nicht mehr widerlegen. Mit Zweien beginnt die Wahrheit. Das klingt erstmal sehr verwunderlich. Wieso brauche ich 2 Leute zur Wahrheit, wenn ich doch allein erkenne? Aber nehmen wir es gleich auf den Zentralpunkt zurück. Wie erkenne denn ich mich? Wie gehe ich denn mit mir um? Natürlich hat jeder von uns ein Bild von sich und eine Vorstellung von sich. Aber wissen wir denn, ob sie stimmt oder ob sie nicht durch unsere Träume bestimmt ist? Natürlich habe ich meine Meinung über mich. Meine Frau, meine Kinder, meine Kollegen haben eine andere Meinung über mich. Man kann nur hoffen, dass sie nicht zu dramatisch abweicht. Aber abweichen tut sie. Und erst dadurch, dass ich mein Urteil über mich dem Urteil eines anderen über mich aussetze und beides miteinander ins Gespräch bringe, kommt überhaupt erstmal so ein Begriff wie Wirklichkeit zum Tragen. Vorher kann ich meine Sicht von den Dingen gar nicht unterscheiden von den Dingen selber.
Aber bin ich dann nicht zu stark abhängig von anderen Menschen? Das kratzt mich doch in meiner Souveränität an.
Das sind wir. Das ist genau der Punkt. Wir hatten ja begonnen in unserem ersten Gespräch über die Grenzen der Freiheit. Also gesagt, Freiheit ist nicht total, es ist niemals alles möglich. Sie steht immer in einer bestimmten Situation. Grenze ist in deutschen Sprache eher ein Negativbegriff. Deswegen möchte ich hier auf das Fremdwort Kontur ausweichen. Kontur ist nicht bloß eine negative Erfahrung, hier hört es auf, sondern Kontur ist auch das, von woher überhaupt etwas Gestalt bekommt. Und so kann man sagen, Freiheit gibt es gar nicht, wenn sie nicht Konturen hat. Kontur heißt eine Grenze, ein Bestimmtsein durch. Tatsächlich bin ich erst wirklich frei, kann ich mit mir umgehen, wenn ich es mit jemand anderem zu tun habe. Das ist eine der Belastungen von Freiheit. Ich muss das Urteil des anderen über mich anerkennen. Ich muss mich nicht ihm ausliefern. Kann schon sagen, du siehst mich falsch, wir müssen darüber reden. Aber zu sagen, niemand versteht mich, nur ich verstehe mich, ist genauso einseitig wie zu sagen, ich kenne mich überhaupt nicht, ich muss mir vom anderen sagen lassen, wer ich bin. Erst aus dem Gespräch zwischen uns beiden kann herauskommen, nicht bloß, was jeder für den anderen ist, sondern erkennt jeder auch sich selbst. Und das heißt, ich muss den anderen ein Stück weit, so merkwürdig wie es klingt, als Autorität anerkennen. Ich kann mich nicht an seine Stelle begeben. Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Würde man sagen, doch, ich kann doch in den Spiegel gucken. Nicht bloß, dass ich mich da seitenverkehrt sehe. Mein Blick, mein Auge kann ich selber nie sehen. Denn das Auge, was ich im Spiegel sehe, ist ja kein Auge, sondern nur ein Bild von einem Auge.
Aber dann müsste es über mich so viele Urteile bzw. so viele Wahrheiten geben, wie es Menschen gibt.
Es ist auch so. Deswegen, je weiter das geht, desto fragwürdiger wird es auch. Man hat immer gesagt, zum Beispiel, der Ruhm sei ein Missverständnis. Heute nennt man das Image oder so, was sich die Leute halt so vorstellen, was dort geht. Die Frage ist, findet man das, wonach sich der Mensch eigentlich sehnt? Jemand, der mich, soweit wie das unter Menschen möglich ist, erkennt und mir gerecht wird. Oder wie es Doris Lessing in ihrem Golden Notebook schreibt, jeder von uns ist auf der Suche nach jemandem, der mich auf meinem Niveau definiert. Biblisch würde man sagen, der mir meinen Namen gibt. Dafür muss er mich kennen, erkennen und kann mir meinen Namen geben. Wie gefährlich das mit der Namengebung ist, wissen wir. Von den Spitznamen im Kindergarten und in der Schule angefangen. Sie treffen etwas, aber sie treffen eben auch. Sie können verletzen, sie können kränken, sie können verbiegen. Aber sie verletzen dann am meisten, wenn sie gar nicht so daneben sind. Also ich werde hier wirklich in einer Weise eingeholt oder aufgenommen. Ich muss mich hier nochmals einem anderen aussetzen. Ich muss auf das Wort eines anderen hin etwas annehmen, dass es so sei. Und ich muss auch in der Gemeinschaft auf das Wort eines anderen hin Dinge tun. Das nennt man mit einem alten und schlimmen Wort gehorchen. Das heißt, ich höre auf das Wort des anderen hin, ohne dass ich selber nachprüfen kann, dass das wahr ist, was er sagt, oder dass es gut ist, was er mir aufträgt. Denn wenn ich das selber nachprüfen kann, muss ich ja nicht mehr auf das Wort des anderen hin handeln oder hören.
Also gehorchen, Sie müssen mich jetzt vielleicht davon überzeugen, dass das nicht etwas ist, die Erstassoziation ist immer gleich blinder Gehorsam.
Bleiben wir bei dem Wort blinder Gehorsam. Wenn da überhaupt keine Blindheit wäre, wäre es gar kein Gehorsam. Man hat manchmal so den Eindruck in der modernen Pädagogik, dass das so dargestellt wird. Zuerst wird das Kind dressiert. Es kriegt einfach gedacht, vorgemacht und so macht man es. Dann fängt das Kind an, sich zu wehren und fragt, warum. Zum Beispiel, warum darf ich nicht in der Nase bohren? Die erste Antwort heißt, das tut man nicht. Irgendwann wird das Kind älter und fragt, warum darf man nicht? Jetzt meinen die Eltern, sie müssen es gleich begründen und sagen dann, bohr nicht in der Nase, weil der Finger könnte abbrechen oder so. Also man gibt Begründungen an. Was dabei nicht gelernt wird, ist das Hören auf das Wort eines anderen hin, ohne dass ich es selber einsehe. Und spätestens nachher bei Partnerbeziehungen führt das zu Problemen. Sagt man, ich kann dir doch nicht glauben, dass du mich magst, beweise es mal. Und wie weit sollen die Beweise gehen? Wenn ich nicht gelernt habe, wirklich auf das Wort eines anderen zu vertrauen. Und vertrauen kann ich nur dort, nochmals, wo ich selber nicht einsehe. Es hat tatsächlich einen Moment an Blindheit. Ich war noch nicht in Australien. Ich glaube einfach den Atlantenmachern, dass das wirklich eine Insel ist, wo da ringsherum das Wasser ist. Von England dasselbe. Und so glaube ich eine Menge Dinge blind in diesem Kern betrachtet. Es gibt Dinge, die sehe ich selber ein und dann sind sie erledigt. Dann brauche ich nicht mehr zu folgen und gehorchen. Und ein ganz Teil von Entwicklung und Erziehung sieht so aus. Aber eben nicht alles. Trotzdem, Sie haben natürlich recht, ich kann nicht total blind sein. Wo gehört denn das Sehen hin? Ich muss sehen können, erstens, dass ich nicht kompetent bin. Was ich selber weiß, muss ich nicht wem anders glauben. Zweitens muss ich erkennen können, dass der andere kompetent ist. Ich muss ja nicht jedem glauben, was der mir erzählt. Und drittens reicht nicht die Kompetenz, sondern ich muss auch noch mal mich überzeugen können davon, dass der andere auch vertrauenswürdig ist. Jemand kann ja seine Kompetenz missbrauchen. Also ist Gehorsam tatsächlich nicht schlechthin blind, sondern ich muss es verantworten, dass ich auf jemanden höre. Sei es als theoretische Autorität, dass ich annehme, was er sagt, sei es, dass ich handle, so wie er sagt, als praktische Autorität. Und das ist ein Problem. Wie kann ich als Inkompetenter die Kompetenz eines anderen erkennen? Na, wie behelfen wir uns? Zum Beispiel, wenn wir Zahnweh haben, gucken wir im Buch nach, ob da jemand ein Arzt ist. Das heißt, wir hoffen, dass der ordentliche Examina gemacht hat und dass das Schild an seiner Tür also legitim ist, dass er von der Ärztekammer anerkannt ist und so. Das heißt, wir gucken auf andere Autoritäten, denen wir jetzt wieder glauben, dass dieser Mensch Autorität hat. Natürlich kann man obendrein noch andere fragen. Und wem der schon mal einen gesunden Zahn gezogen hat, weil er ihn verwechselt hat, zu dem geht man dann vielleicht nicht. Aber an sich bin ich darauf angewiesen in der Situation.
Wenn ich Sie richtig verstehe, führt also dann, dass mein Hören auf die Autorität eines anderen zu einer Freiheit oder zu einer rechten Weise meines Lebens?
Ja, man könnte es ja erstmal etwas weniger anspruchsvoll so ausdrücken. Ich kann mit der Wirklichkeit tatsächlich nur umgehen, wenn es nicht nur meine ist, sondern unsere Wirklichkeit. Ich sehe von den Dingen die Vorderseite und der andere sieht die Rückseite. Wir müssen die Dinge zusammenbauen. Und erst wenn wir gemeinsam mit den Dingen in der Welt umgehen, erst dann können wir überhaupt hoffen, dass wir sachgemäß damit umgehen. Wir nehmen und lernen von anderen und bringen das zusammen mit unseren eigenen Erfahrungen. Aber das Ganze ja bis dorthin, das war ja unser Ausgangspunkt, für den Umgang mit mir selbst sogar. Wo man denkt, da müsste man doch eigentlich sachverständig sein, ist es nicht. Ich bin darauf angewiesen, auf das Wort des anderen. Und soll ich jetzt bloß dort stehen bleiben und sagen, dann weiß ich nicht, hier glaube ich. Das hört man ja oft, dass man sagt, Glauben heißt nicht Wissen. Gut, das Wort Wissen ist in der Sprachwurzel wit, sehen. Also an sich denken wir bei Wissen im Griechischen auch so, euda, ich habe gesehen. Wissen heißt, ich habe es selber gesehen, ich habe es eingesehen und das läutet ja auch ein. Was ich selber sehe, das ist mir doch näher, als wenn mir erst ein anderer erzählt, was er gesehen hat. Also verstehe ich, dass man erstmal bei Wissen an Sehen denkt und dann muss man sagen, was ich glaube, weiß ich nicht. Glauben, das gehört in eine Wortfamilie wie geloben, verloben und so. Glauben heißt, jemandem Vertrauen schenken, jemand mögen, sich jemand anvertrauen. Ein Gläubiger ist jemand, der sein Geld einem anderen anvertraut hat. Hoffentlich kriegt das wieder. Nicht? Er hat Kredit gegeben. Und Kredit, credere, heißt sein Herz geben. Warum soll ich nicht auch durch das Hören auf jemand, den ich als vertrauenswürdig kennengelernt habe, genauso zu meinem Wissen rechnen, wie Dinge, die ich selbst gesehen habe? Vor allen Dingen, wenn es nicht um Australien geht, sondern wenn es nochmal um Dinge geht, die ich überhaupt nicht nachprüfen kann. Zum Beispiel, dass jemand mir sagt, er mag mich. Das kann ich dem anderen überhaupt nur glauben. Und soll ich dann, um ein Wort aus einem unserer früheren Gespräche aufzunehmen, sagen, ich bilde mir dann eine Hypothese, ich mache mir mal eine Theorie davon. Freundschaft zu Peter heißt, dass ich mir eine Theorie mache, mit welcher Wahrscheinlichkeit er mir in einer Notlage beispringt. Nein.
Aber gibt es da nicht zwei verschiedene Arten oder Formen von Wissen? Einerseits das harte Wissen, 1 + 1 = 2 und dann dieses andere vertrauensschenkende Wissen?
Kann man so sagen. Man könnte natürlich auch noch einen Schritt zurückgehen und sagen, wie sicher ist denn das Wissen von 2 mal 2? Gut, bei 2 mal 2 geht noch, nicht? Aber wenn es eine Rechnung über 2 Seiten ist und wenn es nicht im Moment die Einsicht ist, sondern im nächsten Moment, wenn ich mich erinnern muss, was ist überhaupt mit Wissen? Muss ich nicht sagen, Wissen bedeutet immer, ich glaube zu wissen. Ich meine zu wissen. Vielleicht widerlegt mich der andere. Vielleicht zeigt sich, dass ich mich getäuscht habe. Ist es ja überhaupt nicht bloß so, dass man bei dem, was wir landläufig Glauben nennen, getäuscht werden können. Sondern auch bei dem, was wir Wissen nennen. Die Wissenschaft, das ist ja bis heute so das Musterbild für Wissen. Wenn man guckt, die Poppersche Wissenschaftstheorie ist nicht mehr die taufrischeste, aber immer noch eine. Die gilt, er hat gesagt, der Fortschritt in der Wissenschaft kommt von dort her, dass man bisherige Theorien falsifiziert. Das heißt, als falsch erweist. So geschieht der Fortschritt. Alle hoffen in der Wissenschaft auf Fortschritt. Also muss man doch sagen, das, was wir jetzt für wissenschaftliche Erkenntnis halten, wird sich morgen als falsch herausstellen. Nicht total natürlich. Es baut weiter, es führt weiter, aber wenn es falsifiziert wird, heißt, es wird gezeigt, es ist falsch. Also so hart, frage ich mich.
Glauben Sie denn tatsächlich, dass in ein paar Jahren jemand sagen wird, 1 + 1 ist nicht mehr 2?
Doch, das wird bleiben. Also es gibt sicher so ein paar Punkte, genau wie ich meine, dass auch bleiben wird, dass in dem Moment, wo ich sage, ich denke oder ich, dass ich bin. Aber mir gilt das genauso und wichtiger, auch für solche Dinge, die eher in diese Glaubens- Sphäre hineingehören. Zum Beispiel, dass Vergewaltigung nicht sein soll, dass Menschlichkeit sein soll und ein Mensch niemals bloß zum Mittel gebraucht werden soll. Davon bin ich genauso überzeugt, dass das nicht morgen oder übermorgen durch Wissenschaft überholt wird. Und da gibt es doch leider eine ganze Reihe von Kollegen, die mir da nicht zustimmen würden. Die lassen das gelten für 2 mal 2 ist 4, aber nicht für solche Dinge. Und da meine ich, es gibt in beiden Bereichen des Wissens oder Glaubens Dinge, die wirklich so einen harten Kern bilden. Und dann gibt es Folgerungen und Fortsetzungen daraus, Zusammenknüpfungen von Sätzen, die nicht in derselben Weise so unbedingt stehen, wo sich zumindest, ich nehme mal ein religiöses Wort, Anfechtungen einstellen. Das heißt, ich frage mich zwischendurch, ist es wirklich so? Soll ich daran eigentlich festhalten? Wie stellt sich das dar? Ich würde das noch nicht gleich Zweifel nennen. Zweifel heißt eigentlich, obwohl man das heute oft anders gebraucht, das Wort, aber mir läge an dem Unterschied. Zweifel heißt, ich kündige mein Vertrauen auf. Ich sage, es ist eigentlich doch nicht so. Es ist schon eine Behauptung. Während eine Anfechtung nur diese Frage empfindet, ist es wirklich so, kann ich dabei bleiben? Zum Beispiel einem anderen Menschen gegenüber, der etwas tut, was ich erstmal nicht verstehe? Soll ich ihm dann das Vertrauen aufkündigen oder erstmal sagen, ich habe hier Probleme? Und am besten redet man dann mit ihm und sagt, hör mal, ich verstehe das nicht, was ist da jetzt? Also, dass diese Anfrage, die Anfechtung, die Situation der Unsicherheit, in die ich dort komme, noch nicht die Konsequenz haben müsste, ich sollte gleich zweifeln. Wenn es nur eine Theorie wäre, die kann ich vielleicht eher beiseite tun. Sagen, gut, probiere ich es mal mit einer anderen Theorie. Aber die Überzeugung, dass ein anderer Mensch mir wohl will, dass er mein Freund ist, wenn das eben keine Theorie ist, muss sie auch solche Strecken des Problematischen und der Diskussion durchtragen. Man könnte sagen, hier kommt so ein Element wie Treue hinein. Stehen zum eigenen Wort und zur Entscheidung des Wortes, dass das hier mitgegeben ist. Der andere sagt mir was und ich habe ihm zu glauben, dass er meint, was er sagt, dass er so ist, wie er sich zeigt. Und ich habe ihm ein ganzes Stück mich zu glauben. Und das möchte ich ja schon bedenken, auch nach beiden Seiten. Das eine ist, ich habe eine Meinung von mir, vielleicht ein hohes Bild und große Träume, und der andere holt mich auf den Boden der Realität herunter. Aber ist das alles? Gibt es nicht in uns genau diese Dimensionen, dass wir an uns zweifeln, dass wir nicht wissen, wer sind wir überhaupt? Ist es überhaupt gut, dass es uns gibt? Irgendwie meinen wir ja schon, dass es gut ist, dass es uns gibt. Aber so ganz sicher sind wir da nicht.
Jetzt, angenommen, ich habe jemandem Vertrauen geschenkt und dieses Vertrauen wird missbraucht. Das ist doch eigentlich das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann, dieser Schmerz, ja. Ich habe Vertrauen geschenkt, ich habe mich auf etwas eingelassen, ich habe was riskiert. Und
ich meine auch, wahrscheinlich ist es das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und deswegen ist es vor allen Dingen auch hier so besonders gefährlich für die Folgen. Wenn ich nämlich daraus die Konsequenz ziehe und die legt sich erst einmal nahe, sagen, jetzt vertraue ich überhaupt niemand mehr, dann kann ich nicht existieren. Denn keiner von uns kann leben, ohne dem anderen zu vertrauen. Um es am ganz extremen Beispiel zu nehmen, manches wird so auch in der Philosophie an extremen Beispielen deutlich. Es gibt Menschen in den Heilanstalten, die haben ihr Vertrauen gegenüber den Menschen so verloren, dass die kein Glas Milch trinken können, ohne es vorher durch ein Sieb zu gießen, weil sie sagen, jemand hat Nadeln reingetan. Die sagen, wir können nicht atmen, wenn jemand anders im Raum ist, weil er mich vergiftet. An solchen äußersten Punkten wird uns deutlich, welch ein Maß an Vertrauen wir eigentlich schon immer leisten. Oder dieses Buch, was sicher viele einmal gelesen haben, Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen, ein Buch über die Schizophrenie einer jungen Frau. Und wie sie sich aus dieser ihrer Erkrankung herausrettet und das bewegend schildert, wie sie das erste Mal wieder auf einen Menschen zugeht und es wirklich schafft, dem die Hand zu geben. Ich spreche das öfter an, auch bei meinen Studenten, sagen, wir haben uns jetzt hier versammelt, in Vorlesungen, niemand hat sich gegenseitig auf Waffen untersucht, wir vertrauen ja aufeinander, es ist eine Basis gegeben, sie ist nicht überall, man muss nur auf den Flughafen gehen oder man muss nur in die Grenzkontrolle in Israel geraten, dort geht es einem anders. Aber hier vertrauen wir untereinander in einem bestimmten Maß. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und das wird erstmal gefährdet und gebrochen durch eine solche Erfahrung von Enttäuschung. Ja. Und jetzt sagt in der Hegelschen Sprache, Hegel sagt dann, man darf nicht abstrakt Nein sagen. Also nicht sagen, jetzt sind alle Männer Schweine oder alle Frauen sind betrügerisch, sondern sagen, gut, in diesem Punkt jetzt bin ich schwer verletzt worden, enttäuscht worden in meiner Erwartung. Aber es wäre ja noch ein letzter Sieg des Betrügers, wenn er in mir erreichte, dass ich jetzt niemandem mehr vertraue. Wenn das als Ergebnis herauskäme, also gerade um diesem Betrug, um dieser Unmenschlichkeit des anderen Widerstand zu leisten, muss der Mensch sich ermannen, sich besinnen und versuchen, doch das Vertrauen wieder aufzubauen. Aber natürlich kann er das wahrscheinlich nicht alleine. Und dann haben wir schon wieder Stichwort Freiheit in Gemeinschaft. Man selbst schafft es nicht. Die Frage ist, trifft so jemand auf jemand, der ihm wieder ermöglicht, Vertrauen zu schenken? In Behutsamkeit, der erst einmal nichts verlangt, der da ist. Und das ist natürlich eine Frage an jeden von uns. Sind wir solche, an denen Menschen, die vielleicht sehr enttäuscht worden sind, die das Vertrauen verloren haben, wieder anfangen können zu vertrauen? Das könnte ja sein, dass sich das ergibt. Denn natürlich, wir sind alle, auch das hatten wir schon einmal bedacht, wir sind alle enttäuscht worden, wir haben alle enttäuscht. Das Schlimmste wäre, von dort her zu sagen, so wie es so in seiner Wut der Psalmist sagt, auf keinen Menschen ist Verlass, alle Menschen sind Betrüger. Das ist ehrlich in einer bestimmten Situation, aber das kann unmöglich generell gelten. Wie sollten wir dann heute Mittag was essen? Wenn man sich fragen muss, wer weiß, was jetzt die Köchin uns da an Gift ins Essen getan hat. Kann ein Baby nicht anfangen, sagen, ich die Muttermilch trinke, schicke ich die erstmal zur Untersuchung. Dieser Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist ein verständlicher Satz, ja, aber wirklich ernst genommen verunmöglicht er menschliches Leben. Ich rede nicht der Vertrauensseligkeit, das Wort. Aber die Formulierung zu verwenden, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, macht nicht bloß miteinander leben, sondern jede Form von Leben unmöglich. Und deswegen finde ich es auch so schwierig mit der Erziehung. Wie bringe ich Kindern bei, dass sie nicht jedem vertrauensselig nachlaufen, berühmte gute Onkel, aber dass sie auch nicht in jedem einen potenziellen Kinderschänder sehen. Was ist denn das für eine Existenz in der Welt? Wie erreiche ich also hier eine Form von Distanz, die doch grundiert und getragen ist von einem Vertrauen? Und ich meine, dass einer der wichtigsten Punkte dafür wäre, dass man selbst sich bemüht, vertrauenswürdig zu sein, dass einem das am ehesten hilft, auch anderen zu vertrauen. Es macht einen verletzlich, natürlich, aber es ist auch die Chance, wie man auf jemanden zugehen kann. Ermöglichung von Freiheit, sagen wir es so. Belastend, begrenzend, aber auch Ermöglichung von Freiheit.
Inwiefern Ermöglichung von Freiheit?
Weil ich nur so Herr meiner selbst, sagen wir es ruhig so machistisch, Herr meiner selbst und Herr der Wirklichkeit sein kann, dass ich diese Herrschaft mit jemand teile. Ich kann nicht allein mit der Welt umgehen, mir entzieht sich zu viel. Ich sehe sie nicht. Ich bin dann ausgeliefert meinen Bildern und meinen Sichten. Beste Beispiel im Traum. Alles Mögliche passiert einem, man wundert sich über nichts. Es ist einfach so, wie es ist. Aber Leben heißt etwas anderes. Mit der Realität umgehen, wie sie ist, sich ihr anvertrauen, dem Boden, der hält, der Luft, von der ich lebe, Wasser, Brot.
Professor Splett, ich danke Ihnen für dieses Plädoyer gegen das Misstrauen. Meine Damen und Herren, wir haben gesehen, der Mensch steht in diesem Zwiespalt, in dieser Ambivalenz zwischen der Sehnsucht, in Gemeinschaft zu sein, aber auch der Sehnsucht, allein zu sein und niemanden um sich zu haben. Ich wünsche Ihnen viel Freude in der kommenden Woche mit diesen Gedanken. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Da werden wir über die Schuld sprechen, hier auf EWTN.